Deutschlandfunk Kultur Interview.
Gestern Abend, kurz vor 19 Uhr, da piepte es. Vielleicht auch bei Ihnen. Die Smartphones piepten bei denen, die Eilmeldung abonniert hatten. Ein Privatjet sei in Russland abgestürzt. Prigoschin habe auf der Passagierliste gestanden, der Chef der Söldnertruppe Wagner. Das ist die offizielle russische Version. Andreas Heinemann Grüder ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Bonn und er hat sich ausführlich mit Wagner beschäftigt. Herr Heinemann Grüder, guten Morgen.
Guten Morgen.
Regierungsnahe russische Medien sprechen von einem Absturz. Dann gibt es aber auch Meldungen aus einem Telegram-Kanal, der Prigoschin nahesteht. Da ist von einem Abschuss die Rede. Nach all dem, was Sie wissen, darüber, wie solche Dinge in Russland geregelt werden, werden wir jemals mit Sicherheit erfahren, was da wirklich passiert ist?
Sehr unwahrscheinlich. Es wird eine Fülle von Gerüchten geben, die dann auch offiziell weiterverbreitet werden. Das ist ähnlich wie nach dem Abschuss der malaiischen Maschine damals über ukrainischem Gebiet. Da sind dann auch ein halbes Jahr lang die verschiedensten Versionen verbreitet worden, bis das Publikum dann ermüdet ist. Also es wird von Pilotenfehler die Rede sein, davon, dass möglicherweise die Ukraine den abgeschossen hat. Es könnte sein, dass wie zu Stalin-Zeiten dann die Mordopfer sogar zu Helden der Sowjetunion erklärt werden. Also dass plötzlich dann nach dem Tode von Prigozhin und Utkin die sogar sozusagen in den Märtyrerstatus gehoben werden. Also alles ist möglich, dass da eine unabhängige Aufklärung stattfindet, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Utkin, den Namen haben Sie genannt. Er soll einer der Toten sein an Bord dieser abgestürzten Maschine. Er ist vielleicht weniger bekannt als Prigozhin, Dmitri Utkin, aber er war es, der Wagner-Gruppe zu ihrem Namen verhalf, richtig?
Richtig. Utkin war ein Oberst des Militärgeheimdienstes, war bei den Spezialkräften und hatte eben dieses Faible für den Musiker Wagner und hatte offensichtlich auch so gewisse NS-Affinitäten, Runen auf seinem, so Runen-Tätowierungen und so weiter.
Ein Neonazi.
Also ein Neonazi, kann man wohl sagen, bekennender. Und er hat also auch diesen rechtsextremistischen Flügel da innerhalb der Wagner-Gruppe repräsentiert.
Nun sagt US-Präsident Joe Biden, ihn habe die Meldung nicht überrascht. Und das ist so die Standardreaktion auf den bisher noch angeblichen Tod Prigozhins. Alle scheinen zu glauben, niemand in Russland darf Putins Herrschaft ungestraft in Frage stellen. Oder ist für eine solche Interpretation die Nachrichtenlage noch zu dünn?
Also vor 2 Monaten, als es diese Meuterei der Wagner-Gruppe gegen das Verteidigungsministerium und diesen Marsch da nach Moskau gegeben hatte, haben sich alle im Nachhinein gewundert, dass Putin den Prigozhin hat am Leben gelassen hat. Das war aber eigentlich nur eine Frage der Zeit, denn das Signal war ganz klar, wer hier einmal von Putin als Verräter bezeichnet worden ist, der ist auch in der Vergangenheit liquidiert worden. Und insofern wollte er wahrscheinlich erstmal die Situation unter Kontrolle bringen und hat sich dann danach Prigozhin und Utkin selber vorgenommen. Also das Signal ist ganz klar, es gibt hier keine Infragestellung des Machtmonopols des Kremls und wer das tut, das ist auch ein Signal in die Streitkräfte hinein, wo es gewisse Sympathien damals auch mit diesem Protestmarsch oder dieser Meuterei von Prigozhin gegeben hat.
Was weiß man denn darüber, wie sowas läuft? Ich meine, reicht es, dass Putin das Wort Verräter ausspricht oder muss er da wirklich einen Mordbefehl geben?
Also das ist so ein bisschen wie in der Nazi-Zeit. Da hat man auch nie sozusagen den Befehl, den Führerbefehl für den Holocaust gefunden, sondern es gibt sozusagen billigende Hinnahme. Es gibt wahrscheinlich, also mit größter Wahrscheinlichkeit eine Entscheidung, die getroffen wurde im Kreml. Und dann wird das umgesetzt, entweder durch den Militärgeheimdienst selber oder durch den FSB oder vielleicht auch durch die Nationalgarde. Da gibt es ja erhebliche Überschneidungen bei den Kompetenzen. Am kontrolliertesten durch den Kreml ist wahrscheinlich die Nationalgarde. Das ist nicht vorstellbar, dass so eine Mordaktion stattfindet, ohne dass Putin dem zugestimmt hat.
Die Söldnergruppe Wagner, deren Kopf Prigozhin war aktiv in der Ukraine, hat dort schreckliche Dinge angerichtet, Kriegsverbrechen begangen, ist aber auch immer noch präsent in afrikanischen Ländern. Wie schätzen Sie das ein? Wird Moskau auf diese Dienstleistungen verzichten wollen und können?
Also die Gruppe Wagner ist ja Teil von etwa einem Dutzend privaten Militärfirmen oder ich würde eher sagen irregulären bewaffneten Gruppen. die auch in Afrika und auch in Syrien tätig sind, in Libyen tätig sind, in Mali, offensichtlich jetzt auch in Niger und Burkina Faso. Also das Geschäftsmodell wird weiter betrieben, dass man da Putschisten, die sich gegen EU- oder UN-Missionen stellen oder Frankreich da aus ihren Ländern herausdringen wollen, die wird man weiter unterstützen. Ich vermute mal, dass die Autonomie, die Wagner erlangt hatte, auch infolge der Schwächen der regulären Armee im Ukraine-Krieg, dass diese Autonomie weiter eingeschränkt wird. Das heißt also, dieses Doppelspiel, was Putin lange Zeit betrieben hat, ich spiele beide gegeneinander aus und habe ständig sozusagen die Wagner-Gruppe auch, um den Verteidigungsminister unter Druck setzen zu können und umgekehrt, da muss er sich jetzt für ein Gewaltmonopol entscheiden, für eine Seite. Und das hat er faktisch auch schon mit der Niederschlagung dieser Meuterei getan gehabt.
Also höchstwahrscheinlich ist der Chef der Söldnertruppe Wagner, Prigozhin, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Wir haben darüber gesprochen mit Andreas Heinemann-Grüder, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bonn. Heinemann-Grüder, herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Bitte sehr.